Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratna Mandalakam Niyatayami. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Vielen Dank.
Harald, entschuldige bitte. Kannst du mich hören?
Ja.
Okay. Ich habe zwei E-Mails von Angelika und von Thomas, die in einem anderen Zoom-Meeting warten. Und ich habe ihnen jetzt deinen Link nochmal geschickt. Und ich hoffe, dass sie sich jetzt irgendwie anders einloggen können. Das nur zur Info.
Hallo ihr Lieben, zum Kurs 2 Buddhistische Zuflucht, ACI, und jetzt in der letzten Klasse, die Klasse 10. Die Klasse 10 behandelt das Thema, wer ist Maitreya? Das Sanskritwort Maitreya heißt auf Tibetisch Jampa. Und auf Deutsch Liebe oder bedeutet Liebe. Das kommt von Mitra. Mitra bedeutet Freund oder geliebtes Wesen. Und zwar eine bestimmte Art von Liebe. Eine Art dieser Liebe will, dass es dem anderen gut geht. Und die andere Art dieser Liebe will helfen, will anderen aus seinen Schwierigkeiten heraushelfen. Und diese Liebe, die geben will, nennen wir auch Mitgefühl. Je nachdem, in welcher Abhandlung das es kommt. Also zur Frage, wer ist Maitreya? Maitreya verfasste das Buch, das wir hier studieren. Das Ornament, ich sage es ja schon auf Englisch, Ornament of Realizations. Ja, das wird übersetzt mit Ornament der Realisierungen, was ich noch nicht so ganz passend finde. Ich habe es übersetzt mit das Schmuckstück oder die Schmuckstücke an Erkenntnissen oder das Schmuckstück der Erkenntnis. Maitreya diktiert diese Lehre, dieses Buch, dem großen Meister Asanga. Und diesen Text studieren wir. In diesem Buch lehrt Maitreya zu Anfang, sich vor den drei Weisheiten zu verbeugen, zu verneigen oder niederzuwerfen. Bow down im Englischen ist auslegungsfähig, das kommt jetzt auch auf die innere Einstellung, auf die innere Haltung vor. Am Anfang wird man sich vielleicht eher verneigen, später verbeugen und irgendwann bleibt einem nichts anderes übrig, als sich niederzuwerfen. Auch wenn man es dann körperlich nicht kann, aber in Gedanken. Er widmet damit seine Arbeit den drei Wahrnehmungen der Nicht-Selbst-Natur. Also der nicht aus sich selbst kommenden Natur oder der Natur der Dinge, die nicht aus sich selbst kommen. Er macht ein Geschenk, eine Darbringung, er macht seine Ehrerbietung dem Lehrer gegenüber damit. Und dies soll dann den Leser dieses Werkes motivieren, sich für diesen Text zu interessieren. Zum Beispiel, weil er Geschmack bekommen hat, Nirvana zu erreichen. Hier in diesem jetzigen Leben. Wie würde sich das wie würden wir das spüren? Wie würde sich das anfühlen? Wie wäre das, nichts Negatives mehr zu erleben, ohne dass irgendetwas Negatives im direkten Umfeld geschieht? Du befindest dich in diesem Leben, weiterhin genau in diesem Leben, das auch Leid beinhaltet, aber es berührt dich nicht, es regt dich nicht auf. Du wirst darüber nicht ärgerlich, was auch immer passiert. Und du unterlässt von dir aus, was du tust, du unterlässt alles Negative in Bezug jetzt auf Nirvana und bist immer vollkommen friedvoll oder friedlich. Nichts Irritierendes kommt zu dir, auf dich zu. Fühl dich mal in diesen Gedanken hinein. Geh mal ganz intensiv in diesen Gedanken. Was ist dann? Was, wenn diese Punkte so einer nach dem anderen eintritt? Oder alle zusammen dann, ja, im Gesamten. Das kannst du zu jeder Tageszeit tun, auch bevor du einschläfst. Am nachhaltigsten ist es beim Meditieren. Was nicht heißen soll, dass ein Wartezimmer nicht genauso geeignet ist dafür, ja. In dem Moment, wo du weißt, du hast noch, wie auch immer, Zeit und, oder im Bus, in der U-Bahn. Denk über den Gedanken nach. Das pflanzt Samen. Und welche brauche ich nicht zu sagen, ja. Du stehst an der Kasse und der vor dir hat 5 Cent zu wenig dabei und jetzt geht's darum, was muss er zurücklassen und ja, diese Kompliziertheit, die da in dem Moment entsteht und du wartest und dabei ist es nicht kompliziert, aber ja, also was passiert in dem Moment, wenn das dein Nirvana ist, wenn all das angenehm ist, ja? Die buddhistischen Gelehrten sagen, der erste Grund, um so ein Buch zu schreiben, ein buddhistisches Buch zu schreiben, ist, um sich selbst zu helfen, um für sich was Gutes zu tun. Der zweite Grund ist, dass man nützlich und hilfreich ist, dass man was Nützliches, was Hilfreiches tut für andere, um anderen zu helfen. Zu diesem Thema schreibt Dharmakirti in seinem Haupttext über Logik mit dem Namen Pramavatika zu Beginn also von sich aus, er spricht in dem Moment über sich, ich schreibe dieses Werk für niemand anderes, nur für mich. Als Beispiel. Ja. Also wer ist Maitreya? Diese Diskussion verläuft um ein historisches Ereignis und Gyaltsab Che, ein Schüler von Chetsong Kapa, ging zu einer Debatte in ein Sakya-Kloster, um mit 2 großen Sakya-Meistern zu debattieren. 2 sehr, sehr gelehrte Meister. mit dem Thema oder des Themas, das sie debattieren wollten, war, wer ist Maitreya oder Champa? Wer ist Champa? Ist Maitreya ein Buddha oder ist er ein Bodhisattva? Warum ist es wichtig, ob Maitreya ein Buddha oder ein Bodhisattva ist? In den frei zugänglichen, in den offenen Lehren der Sutras wird er als Bodhisattva gesehen. Und in den nicht frei zugänglichen Lehren, in den auch genannten geheimen Lehren im Tantra, wird er als Buddha gesehen. Und demnach könnte diese Debatte folgendermaßen abgelaufen sein oder genannt oder gelautet haben. Ist nun Maitreya ein Buddha oder ein Bodhisattva? Und das fragt Yatsabche, die Meister im Sakya-Kloster. Hat Maitreya einen Geisteszustand, in dem er etwas für sein eigenes Bedürfnis anstrebt? Und der Sakya-Meister sagt nein. Und Gyaltsabche wird etwas genauer, definiert etwas mehr. Er hat keinen Geisteszustand, in dem er etwas für sein eigenes Bedürfnis anstrebt. Und dazu sagt der Sakya-Meister dann ja. Zustimmend. Und dann fragt Gyaltsabche, sagst du das nun, weil du glaubst, dass Maitreya ein Buddha ist? Oder sagst du das, weil du glaubst, dass Maitreya ein Bodhisattva ist? Und an der Stelle sagt mein heiliger Lama Geshe-la, auch ihn hat diese Frage sehr beschäftigt, ob nun Maitreya irgendeinen Geisteszustand hat, in dem er noch irgendein Bedürfnis hat. Und weiter sagt mein heiliger Lama Geshe-la, wir sollten durch diese Aussagen etwas lernen, verstehen, etwas erkennen, indem wir uns darüber Gedanken machen, indem wir versuchen zu verinnerlichen, was das bedeutet für uns, an welcher Stelle oder welchen Stellenwert hat die eine oder die andere Aussage. Das ist wie ein Medikament. Zu wenig hilft vielleicht nichts und zu viel schadet vielleicht. Ja. Oder die falsche Mischung führt dann auch zu einem, vielleicht sogar zum Tod. Ja. Denkt darüber nach, was die Mischung für euch ist an der Stelle. Ja. Und bringt dabei, wenn ihr dann diese Lehre von der einen oder von der anderen Seite betrachtet, bringt sie nicht zusammen oder vermischt sie nicht, bringt sie nicht mit anderen Dingen durcheinander, nehmt andere Sachen, die ihr hört, nicht als irgendwas, das könnte noch an irgendeiner Stelle dazu passen. Aus meiner eigenen Erfahrung, also das wird, solche Dinge sind verwirrend. Solche Dinge führen, was die das Karma dafür oder die Samen entstehen lassen, führt zu Verwirrung. Es führt zu einem eher verwirrenden Geist, den ich auch bei mir ab und zu wiederfinde. Insofern denke ich, dass ich auch immer wieder Dinge aus meinem früheren Leben, bevor ich mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen bin, noch versuche irgendwie am Buddhismus glaubhaft darzustellen. Ja, und das verwirrt letztendlich und tut nicht gut und wird auch dir nicht gut tun. Und es kann im Gegenteil, das ist also auch meine Erfahrung von Menschen, die ich begleitet habe in den letzten Jahren, die das noch viel, viel intensiver oder sehr intensiv, ja, im Grunde genommen parallel fahren, ja, zweigleisig. Da habe ich festgestellt, dass das klare Denken sehr darunter leidet. Also das schadet dem klaren Denken. Ich bin 2014 zu dieser Gruppe oder dieser Strömung des Buddhismus gekommen und habe da mehrere Personen, kann ich sagen, schon sehr, sehr lieb gewonnen, von denen ich sehen musste, dass die, ja, dass die wieder gegangen sind, weil sie sich verstrickt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass es ihnen nicht gut tut, weil sie es nicht trennen konnten, weil sie es nicht klar trennen konnten. Und deswegen kann man das nur, also ich kann es nur immer wieder und noch mal ganz klar und deutlich sagen, vermischt nicht, steckt nicht irgendwie auch noch ein paar Prozent rein, ja. Finde an der Stelle genau die Dosierung, die zu dir passt, denn es muss nicht es muss nicht dein 24-Stunden-Tag ausfüllen, nur noch Schriften zu lesen und Mandalas zu rezitieren, sondern das muss sich langsam in deinen Tagesablauf integrieren, bis es Teil von dir ist. Ja, ich habe den Diamantschneider seinerzeit zu lesen bekommen von einer Arbeitskollegin, die ihrem Mann erzählte, dass ich meditiere, und dann sagte der auch in einer buddhistischen Gruppe anderer Strömung ist, aber deren Meister dieses Buch eben als vorteilhaft zu lesen erwähnt hat. Somit hat er es gelesen und hat gedacht, das könnte er mir mal weitergeben, das wäre vielleicht was, was mich auch interessieren könnte. Ich habe dann diese Gruppe natürlich irgendwann mal aufgesucht, habe denen von meinen Erlebnissen erzählt vorher, habe den Diamantschneider erwähnt an der Stelle und habe dann sehr, sehr schnell festgestellt, dass irgendwas fehlt. Und kurze Zeit nach dem Fertiglesen des Buches habe ich geguckt, wo denn die Quellen herkommen, und dann bin ich auf Silvia und da bin ich tausendfach dankbar auf Silvia gestoßen, und seitdem habe ich diverse Male auch Geshe-la kennenlernen dürfen in verschiedenen, ja, ich nenne es mal Unterweisungen, die er persönlich gegeben hat. Und ich habe mich nach relativ kurzer Zeit sofort wohlgefühlt mit all dem, was ich Neues dazu gelernt habe, was ich dazu erfahren habe, weil das so meine einzelnen Puzzleteile, die schon teilweise ein Bild ergeben wollten, aber noch nicht perfekt oder noch nicht so richtig klar, die dann zu einem Bild gekommen sind. Und auf einmal war für mich klar, nach irgendeiner Meditation, ich weiß es nicht mehr wann genau, aber solche Erleuchtungen kommen mir, oder solche Erhellungen kommen mir immer nach Meditationen oder zumindest währenddessen. Und danach kann ich drüber nachdenken, dass die Erleuchtung für mich in diesem Leben erreichbar Wirklichkeit ist. Ja. Genug von mir. Ja. Also ich gebe diese Lehre weiter, weil das für mich der Weg ist. Ja. Er passt zu meiner Empfindungswelt, so wie ich mit Dingen und Situationen schon auch in der Vergangenheit umgegangen bin, aber es jetzt noch lerne, noch viel, viel besser und dadurch immer einfacher umgehen kann. Ja. Und so sagen auch, eine Aussage davon kommt von meinem heiligen Meister Geshe-la, der von sich sagt, ja, schau dich um, was zu dir passt. Du gehst zu mehreren Ärzten und bekommst unterschiedliche Medikationen, also unterschiedliche Aussagen dessen, wie du behandelt werden könntest oder was du tun sollst, damit es dir besser geht. Fühl in dich hinein. Schau dich um, was andere in dem Umfeld dessen, was empfohlen ist, glücklich macht. Schau dir an, wie es dort zugeht. Und dann versuch nicht mehrgleisig oder zu gucken, da könnte es auch schön sein, da könnte es auch schön sein oder da könnte es auch. Entscheide dich dann für einen Weg und dann wirst du auch glücklich werden. Dann wirst du auch glücklich sein. Also vermisch die Verschiedenartigkeiten nicht. Ich habe erst vor kurzem so eine Situation erlebt, wo ich dachte, ich müsste vielleicht noch einmal meinen Dank ausdrücken bei demjenigen, der mir damals den Diamantschneider ausgeliehen hat zum Lesen, ja. Und habe festgestellt, dass das nicht mehr in mein Leben passt, dass dieses Treffen eher genau diese Unruhe, diesen Schmerz hervorruft und habe es dann abgesagt. Ja. Keine Verwirrung, ja. Und dadurch keine Ruhe finden. Also, zurück zu unserer Frage. Hat Champa kein Bestreben mehr, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? Die Frage stellst du nun aus der Sicht, dass Champa ein Buddha ist, oder stellst du die Frage aus der Sicht, dass Champa ein Bodhisattva ist? Und dann die Debatte weiter. Der Shakya-Meister sagt, ich beweise dir, dass Maitreya ein Buddha ist und er nichts mehr für seine eigenen Bedürfnisse erreichen will. Und Gyaltsab Che sagt, dass das nicht richtig ist, dass Maitreya ein Buddha ist. Und begründe das mit den Texten der Mahayana-Schriften. Denn wer es mal nachgeguckt hat, die Mahayana-Schriften, ja, sind also unterschiedlich zu den Hinayana-Schriften. In den Mahayana-Schriften wird es so dargestellt, also in den öffentlich zugänglichen Schriften. Und in den nicht öffentlichen Schriften oder in den nicht öffentlich zugänglichen Lehren kommen wir später noch drauf. In den öffentlichen Lehren, die auch, oder ja, die man auch Sutras nennt, hier Prajnaparamita, der Weg der Vollendung, man könnte die auch gemeinsam genutzte Lehre nennen, in dem Sinn, weil sie von der öffentlich zugänglichen Seite oder in den Lehren der öffentlich zugänglichen Texte genannt werden und auch in den geheimen Lehren verwendet werden. Um erfolgreich zu sein, um dieses Nirvana, diese Vollkommenheit, wie anfangs mit diesen vielen einzelnen schönen Stichpunkte genannt sind, wie ich die aufgezählt habe. Um da erfolgreich zu sein, musst du ein Meister, und das soll nicht heißen morgen oder übermorgen, sondern einfach dieses Herz dafür öffnen, dieses Herz dafür haben, es sein zu wollen. Musst du ein Meister in den öffentlich zugänglichen Lehren sein, und auch in den geheimen Lehren. Und es wird letztendlich einem gewissen Automatismus folgen, wenn du die öffentlich zugänglichen Lehren studierst, von Kurs zu Kurs, pflanzt du Samen. In jedem Kurs werden Samen gesät, und von dem Studierenden dann gepflanzt, sodass letztendlich der Weg vorgegeben ist oder dass die nicht öffentlich zugänglichen Lehren das Ziel danach früher oder später sind. Ja. Also du musst die öffentlich zugänglichen und die nicht öffentlich zugänglichen Lehren studieren, um ein Meister in diesen Sutra-Lehren zu werden. Du musst ein Meister darin werden, in allem, was in diesen 18 ACI-Kursen enthalten ist. Und das heißt, wie gesagt, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in dem Moment, wo der Kurs absolviert ist, musst du der Meister darin sein. Das ist wie mit Autofahren. Ja? Der Führerschein sagt nicht, dass du ein guter Autofahrer bist. Der Führerschein sagt nur, dass du das Potenzial hast. Ja, dass dich alle Beteiligten sich zutrauen, dass du ein guter Autofahrer bist. Ja. Also es ist wichtig für den Studierenden, für alle Studierenden, ob ihr euch jetzt eine Zeit vorgenommen habt oder nicht, in einer bestimmten Zeit, also zum Beispiel in diesem Leben, Erleuchtung zu erlangen, oder ob ihr einfach sagt, ich will es einfach, dass es mir gut geht, ja, lasst es einfach auf euch zukommen. Wichtig ist, ihr müsst alle diese Kurse haben, ihr müsst alle diese Kurse machen, ihr müsst die Zusammenhänge haben. Und ihr werdet sehen, es gibt viele Wiederholungen. In vielen Kursen kommen Wiederholungen oder eines greift in das andere hinein. Ja. Eines erklärt, was im anderen noch etwas nicht ganz verständlich war. Ja, dazu, du schaffst damit ein Fundament, wo du später dein Haus drauf baust, oder du schaffst damit einen grundlegenden Weg, also die im Grunde genommen die drei grundlegenden Wege hier, wenn du die verstanden hast, wenn du in deinem Herzen Erfahrungen, wenn du Erfahrungen gemacht hast, die in deinem Herzen angekommen sind, dass du weißt, auch erst nach ACI 1 oder ACI 2 oder wie viele Kurse du schon gemacht hast, die Erfahrungen, die geschehen, wenn die in deinem Herzen angekommen sind, dann weißt du, das Weitermachen stützt die Schönheit des Lebens und stützt diesen Gedanken, einmal Nirvana zu erreichen. Also ich sage es nochmal, das ist nämlich gut, diese Wiederholungen, ihr wisst ja, was soll die Sache, die wichtigen Informationen dreimal wiederholt haben. Um in den nicht öffentlich zugänglichen Lehren erfolgreich zu sein, musst du die öffentlichen zugänglichen Lehren studiert haben. Und es heißt auch nicht an der Stelle, dass du darin ein Meister sein musst, sondern du musst sie kennen, du musst das, was du schon weißt, musst du lebendig werden lassen. Und dann ergibt sich eins ums andere. Also wichtig ist beides. Ich denke, der Punkt dabei ist, dass man nicht denkt, wenn man irgendwann einmal in dem geheimen Lehren, dem Tantra angekommen ist, man kann alles, was darunter war, vergessen. Ja. Was wohl passiert sein muss, was dann aber nicht ins Nirvana führt. Ja. Was meine Aussage ist schon deutlich weiter als so das, was ich mir als Notiz aufgeschrieben habe. Du wirst keine Veränderungen machen, du wirst keine Fortschritte machen, du wirst nichts Positives erleben, ja, wenn du das Fundament nicht hast, ja. Es wird sich nichts für dich verändern, werden vielleicht auch Dinge passieren, die dir jetzt auch schon passieren, unangenehme Dinge, aber in einer Abfolge, die dann manchmal eher fragwürdig sind, ob das noch normal ist, ja. Aber wenn du gut vorbereitet bist, wenn du, und es entsteht, ja, diese, Ich habe dieses Wort bis vor 5 Jahren in meinem Wortschatz oder in meinem Leben kaum benutzt. Und ich benutze es immer mehr und immer mehr, weil dieses Wort es am schönsten ausdrückt. Ja. Diese Ethik des Lebens, ja, dieses Wort Ethik, das war für mich, ich habe immer gesagt, Gutes tun. Aber Gutes tun alleine, Ethik sagt es für mich mittlerweile schöner, mehr und besser und deutlicher. Diese Ethik im Leben, in allem, ja, schon da zu sein, atmen und zu gucken auf eine bestimmte Art und Weise, ja, verändert. Und das verändert sich je mehr, was nicht heißen soll, dass du es übertreiben sollst, ja, aber es verändert sich, je mehr du studierst, das heißt, je mehr du liest, je mehr du die Klassen wieder anhörst, beim Hausaufgaben machen, beim Quiz lernen. Also die nicht öffentlich zugänglichen Lehren werden sich für dich oder mit den nicht öffentlich zugänglichen Lehren wird sich für dich nichts verändern, wenn du nicht vorher oder wenn du nicht dazu die öffentlich zugänglichen Lehren studiert hast und ein Fundament geschaffen hast oder damit ein Fundament schaffst. Ja. In der Abfolge dessen, wenn du kein Fundament hast, wenn du keine gute Basis hast, wenn die Substanz dieser zugänglichen Lehren nicht vorhanden ist, auch dann werden schon schöne Dinge in deinem Leben passieren, denn jetzt passieren ja oder früher passierten ja auch schon schöne Dinge. Jeder erlebt in seinem Leben mal schöne Dinge, und wenn sie noch so klein sind. Vielleicht erkennt er sie nicht, ja, ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Was auch immer, ja, der eine sieht es als schön an, der andere muss erst hingestupst werden, du, schau mal den Sonnenuntergang und dann sieht er was Schönes. Ja. Es werden auch schöne Dinge passieren. Aber wenn du als Studierender der nicht öffentlich zugänglichen Lehren beide Gruppen nutzt, also gemeinsam, und damit ist gemeint, dann wird es den Weg ins Nirvana ebnen. Damit, das, was damit gemeint ist, ist diese gemeinsam genutzten Lehren. Ja? Öffentlich zugänglich und eben nicht öffentlich zugänglich. Diese öffentlich zugänglichen Lehren sind einmal Entsagung, dieses nicht mehr angezogen sein von weltlichen Dingen, irgendeine Arbeit zu tun, erfolgreich damit zu sein und dabei aber nicht schon es zu genießen, ja, und zu wissen, dass sie irgendwann vorbei ist und nicht traurig drüber zu sein, sondern einfach genießen. Du tust etwas und genießt es in dem Moment und denkst nicht schon dran, ja, irgendwann ist auch das vorbei, und sondern einfach genießen, den Moment. Und wenn es dann eben nicht mehr so ist, lass es ziehen, lass es gehen. Das ist Entsagung. Ja. So in der Art. Also, ja, es ist nicht mehr da, es ist irgendein schönes, ein liebgewordenes Kleidungsstück, ja. Irgendwann ist es nicht mehr so. Und dann ist es halt gut. Ja. Entsagung. Ja. Nummer 2. Wäre das Verständnis um die direkte Erfahrung der Leerheit. Das gehört auch zu den öffentlich zugänglichen Lehren. Du musst ein gutes Verständnis haben, ein gutes Verständnis der direkten Erfahrung der Leerheit, ein gutes Verständnis, was die direkte Erfahrung der Leerheit denn dann wohl ist. Da drücke ich es mal aus. Ja, um in Tantra, als Voraussetzung für Tantra. Das ist eine Voraussetzung um in diesem Leben Erleuchtung zu erlangen. Okay, weiter mit. Wir kommen mal wieder zu Gyaltsabche, ja. Wer, oder nicht wer, sondern wenn Maitreya ein Buddha ist, dann muss man das unterscheiden in die öffentlich zugänglichen Lehren und in die nicht öffentlich zugänglichen Lehren. Und er sagt es jetzt zu dem Debattiergegner, Debattierbeteiligten, zu dem Shakyamönch, ja. Was du nicht getan hast, also du hast nicht unterschieden zwischen den öffentlich zugänglichen Lehren und den nicht öffentlich zugänglichen Lehren. Und wir sind hier jetzt beim Studieren des, also ich nenne es ja die Schmuckstücke an Erkenntnissen, also den öffentlich zugänglichen Lehren. Und das bedeutet, in den öffentlich zugänglichen Texten ist Maitreya ein Bodhisattva. Und ein Buddha ist er entsprechend in geheimen Lehren. Und Gyaltsabche sagt zum Shakya-Meister, wenn du hier also behauptest, Maitreya ist ein Buddha, dann hast du vergessen, den Unterschied zu beachten, dass wir hier einer öffentlich zugänglichen Lehre folgen. Eben dem Buch Schmuckstücke an Erkenntnissen. Und dann die Beweisführung, dass Maitreya ein Bodhisattva ist. Und mein heiliger Lama Geshe-la nennt hier einen Text in den Sutras dazu von Maitreya. Selbst stammt auch der Text Uttara Tantra und dieses Wort Tantra hier hat keine Zugehörigkeit zu dem Bezug an nicht öffentlichen oder geheimen Lehren. Maitreya sagt in diesem Werk, ich schreibe dieses Buch für mich selbst. Er schreibt es für sich selbst. Um sich von seinen Hindernissen zur Allwissenheit zu bereinigen. Und in diesem Text bezeichnet er sich dann selbst als Bodhisattva. Auf der 8., 9. oder 10. Ebene. Und ein weiteres Zitat von Geshe-la ist ein Zitat von Buddha in einem Sutra. Das sagt er, geh hin und sprich Maitreya den Bodhisattva an oder frage Maitreya den Bodhisattva, was auch darauf hinweist, dass er eben in den öffentlichen Texten ein Bodhisattva ist, Maitreya ein Bodhisattva ist. Also weiter mit Gyaltsabche und der Debatte. Wenn du sagst, Maitreya ist ein Buddha, dann ist das nicht richtig in Bezug darauf, dass wir uns hier in den öffentlich zugänglichen Schriften befinden. Du kannst hier dieses Argument nicht benennen, weil wir hier über die öffentlich zugänglichen Lehren sprechen. Und hier in diesen öffentlichen Lehren ist Maitreya kein Buddha. Du darfst deine Begründung hier überhaupt nicht verwenden. Nun wissen wir aber, dass Maitreya ein Buddha ist, aber das eben nur in den geheimen Lehren. Und in den öffentlichen Lehren, in den öffentlichen Texten können wir darüber nicht sprechen, weil er dort eben ein Bodhisattva ist und kein Buddha. Wenn du in den öffentlichen Lehren über die öffentlichen Lehren sprichst, dann soll man an dieser Stelle eben keine nicht öffentlichen, keine geheimen Texte, kein Tantra hinein vermischen. Und jetzt erinnert euch an vorhin mit Vermischen und Vermischen. Ja, also vermischt nicht Sutra und Tantra. Ja. Und mein heiliger Lama Geshe-la sagt in seinem Kurs seiner Zeit, der Lehrer ist die einzige Verbindung zu Buddha. Ohne den Lehrer kannst du die Weisheit der Erleuchtung nicht erlernen. Er ist der einzige Zugang für dieses Wissen und es ist das einzige Fenster, das sich öffnet. Sei mit diesem Fenster, mit dieser Tür, mit dieser Öffnung, mit diesem Zugang vorsichtig, denn wenn du ihn, den Zugang verlierst, hat der Buddha keinen Weg mehr, mit dir zu sprechen. Also solltest du ihn gut behandeln. Aus diesem Grund solltest du ihn wie einen Buddha behandeln. Selbst wenn er keiner ist, er sich nicht als solcher darstellt, du es noch nicht so siehst. Nicht für ihn, sondern für dich. Ganz wichtig. Ja. Und weiter mit Gyaltsabje. Er sagt dann weiter, ich lasse dich also behaupten, dass Maitreya ein Buddha ist und fragt als nächstes den Shakya-Meister, hat er dann nicht mehr den Wunsch, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen? Worauf der Shakya-Meister antwortet, natürlich will er die vollkommene Erleuchtung erlangen. Und Gyaltsabje fragt dann zurück, was sind denn die beiden Körper eines Buddha? Der Weisheitskörper und der Formkörper, der Dharmakaya und der Rupakaya. Mit dem Rupakaya erscheint der Buddha. Zum einen erscheint er mit dem Körper in seinem Buddha-Paradies und zum anderen erscheint er dann allen anderen Wesen, die ihn sehen können. Der Formkörper ist in erster Linie also nicht für ihn selbst, sondern für andere da, damit er gesehen werden kann. Der Dharmakaya, der Weisheitskörper, ist der Zustand, in dem alle Bedürfnisse erfüllt sind. Kein Leid ist mehr vorhanden und Hindernisse sind auch nicht mehr vorhanden. Allwissenheit und Nirvana in der höchsten Ebene. Allwissenheit allein ist aber nicht genug. Denn es braucht einen Weg, um sich anderen zugänglich zu machen. Allwissenheit ohne eine Kommunikation. Ja. Es braucht eine Form. Es braucht einen Körper. Nur dann kann es uns was helfen. An der Stelle jetzt sind wir in der Debatte, wo es gilt herauszufinden, ob der Buddha ein eigenes Ziel verfolgt. Ein eigenes Ziel anstrebt. Und die beiden Annahmen dazu, der Buddha hat zwei Körper, und Bodhicitta ist der Wunsch, vollkommene Erleuchtung zu erlangen für alle Lebewesen dieser Erde. Und aus diesem Wunsch erwachsen die zwei Körper eines Buddha. Also die Annahmen. Ja. Gyaltsabje sagt, wir sind uns also einig, was Bodhicitta bedeutet. Buddhaschaft zu erlangen. Und was ist die Buddhaschaft? Die Buddhaschaft sind die zwei Körper des Buddha, der Weisheitskörper und der Formkörper, der Dharmakaya und der Rupakaya. Und damit wäre bewiesen, dass du ein Verlangen danach haben musst, dass ein Verlangen danach da sein muss. Die eigenen Bedürfnisse und die der anderen zu erfüllen, erfüllen zu wollen. Gyaltsabche sagt weiter, soll das eine Art Bodhicitta sein, wo du nicht beide Körper erlangst? Und der Shakya-Meister fragt, was er meint. Gyaltsabche sagt, weil du Bodhicitta beschreibst, ohne das Verlangen nach den zwei Körpern. Also, dass wir kein Verlangen haben, dass das Bedürfnis, ein Buddha zu werden, nicht vorhanden ist. Und warum spricht Gyaltsabche hier von den eigenen Bedürfnissen? Weil du die beiden Körper erlangen willst, die den Buddha ausmachen. Maitreya spricht in seinem Text über Bodhicitta und beschreibt es als den Wunsch, Buddhaschaft zu erreichen. Und er sagt, alle Buddhas haben diesen Wunsch. Alle Buddhas haben dieses Bodhicitta. Maitreya selbst hat das gesagt. Er hat gesagt, dass Buddhas Bodhicitta haben. Und er sagt, ein Teil davon ist der Wunsch nach Erleuchtung, vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Und hier an der Stelle in seinem Kurs sagt Geshe-la, sein Lehrer würde ihm das nie sagen, aber ihm erscheint es an der Stelle wichtig, also ihm erscheint es so, als würde ein Buddha nie den Wunsch danach verlieren, ein Buddha zu sein. Also er verliert nie den Wunsch, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, ein eigenes Bedürfnis ist ja, ein Buddha sein zu wollen. Ja. Als Buddha hat Maitreya immer noch den Wunsch, somit seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, zu erfüllen. Dann ist die Antwort, auch wenn Maitreya ein Buddha ist, will er immer noch seine eigenen Bedürfnissen nachkommen, seine eigenen Bedürfnisse befriedigen. Buddhas und Bodhisattvas wollen gleichermaßen ihre eigenen Bedürfnisse erfüllen zum Wohle aller Lebewesen. Und demzufolge ist es dann egal, ob man nun denkt, Maitreya ist ein Buddha oder Maitreya ist ein Bodhisattva. Er hat immer noch eigene Bedürfnisse. Auch wenn Maitreya ein Buddha ist, wird er weiter seine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Er behält dieses Bedürfnis, er behält dieses Bedürfnis, sich seine Bedürfnisse zu erfüllen, weil er eben Buddhaschaft erlangen will, weil er vollkommene Erleuchtung erlangen will, zum Wohle aller Wesen. Und dieser Wunsch nach Erleuchtung hat zwei Teile, den Dharmakaya und den Rupakaya, den Weisheitskörper und den Formkörper. Und ein Teil davon ist es, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und der andere Teil dann, das zum Wohle der anderen, einen Formkörper anzunehmen um gesehen zu werden. Und jetzt könnte jemand fragen, was kann man haben wollen, was man bereits hat? Kann man ein Buddha sein wollen, wenn man bereits ein Buddha ist? Also warum wäre es nicht richtig zu sagen, Maitreya als Bodhisattva hat keine Wünsche mehr für sich, weil er als Bodhisattva das Ziel noch nicht erlangt hat? Er will Buddha werden, er hat Bodhicitta und er will vollkommene Erleuchtung erreichen. Er will die zwei Körper eines Buddhas erlangen und mit einem dieser beiden Körper erfüllt er seine eigenen Bedürfnisse vollständig. Und willst du die beiden Körper eines Buddha haben, musst du auch die eigenen Bedürfnisse erfüllen, musst du auch deine eigenen Bedürfnisse für dich erfüllt haben wollen. Diesen Wunsch nach vollkommener Glückseligkeit. Und dieser Wunsch nach vollkommener Glückseligkeit steht dem Wunsch nach Erleuchtung erlangen zu wollen, zum Wohle aller Lebewesen nicht im Wege. Diese beiden sind einander nicht im Weg, sie behindern sich nicht, behindern einander nicht. Im Gegenteil, wenn du für das Wohlergehen der anderen sorgst, werden dir letztendlich automatisch auch deine eigenen Wünsche miterfüllt. Und das lässt sich dann auch gar nicht mehr, du kannst es auch gar nicht mehr verhindern. Genauso und nur so wirst du vollkommen glücklich werden. Wirst du zu vollkommener Glückseligkeit gelangen. Und mein heiliger Lama Geshe-la sagt in dem Teil in seiner Klasse noch zu den geheimen Lehren ein paar Worte. Er spricht den Beweis an, dass es Tantra wirklich gibt. Und da gäbe es zwei Zitate. Eins von einem der größten Kommentatoren seiner Zeit, Meister Haribhadra, einer von allen Schulen anerkannter Meister, eine von allen Schulen anerkannte Quelle. Und dann gibt es noch ein zweites Zitat von Meister Dharmakirti, der in seinem Buch sagt, das Buch heißt Ein Kommentar über die Logik aller Dinge, und dort schreibt er, oder dort beschreibt er es, aus der Sicht des Hinayana, dass Tantra existiert und dass Tantra funktioniert. Er beweist, dass heilige Wesen Ursachen haben. In diesem Werk erkennt er Tantra an. Und er sagt, wenn du das Wunder eines diamantenen Körpers bereits in diesem Leben erreichen möchtest und das Paradies erlangen möchtest, dann braucht es zwei Voraussetzungen. Und diese wären da, dass dies Tantra, diese geheimen Texte von einem heiligen Wesen unterrichtet worden sein müssen und die Schüler sich genau an den Weg und an die Regeln halten müssen. Geshe-la sagt weiter, dass Tantra seinerzeit geschaffen wurde für indische Geschäftsleute, weil diese nicht so viel Zeit hätten, nicht so viel Zeit in ihrem Leben investieren konnten für ein Studium, wie es im Kloster möglich ist, und nicht so viel Zeit für die Praxis des Dharma. Und das finde ich auch, dass das sehr erfreuliche Informationen sind. Das ist ein sehr erfreulicher Teil, dass wir wissen, dass uns nichts vorenthalten bleibt. Dass wir das im Grunde genommen, dass wir die Essenz schöpfen. Die Essenz dessen, was wir auf einem Weg, auf einem langen oder längeren, zeitlich eben längeren Weg aufnehmen kann, erlernen kann, umsetzen kann oder eben auch komprimiert. Und weil es letztendlich dann zum Schönsten zur Glückseligkeit führt, ja. Und das in so kurzer Zeit schüttelt es dann auch natürlich noch ein paar so negative Dinge ab, in kurzer Zeit. Wovon es mich auch hin und wieder mal beutelt, ja. Unser Alltagsleben ist von diesen sehr, sehr geschäftigen Dingen geprägt. Und wir haben diese Riesengelegenheit, wir haben diese Wahnsinns, diese tolle Möglichkeit, diese Gelegenheit, diese heiligen Lehren, diese wunderbaren Lehren übermittelt zu bekommen, gelehrt zu bekommen, ja. Und unsere Aufgabe letztendlich ist es dann, diesen Weg zu gehen, dass wir diese Schritte vollführen, dass wir unserem Gefühl nach das umsetzen, was wir gelernt haben. Diese Ethik, ja, und das ist jetzt so mein Wort an der Stelle, was so schön schwingt, ja, diese Ethik ins Land zu tragen, ja. Die Regeln und Vorgaben einhalten, die nichts anderes sind, wie ein, ja, schönes Leben zu führen, ja, wie allen anderen einen schönen Tag bereiten und jeden Tag aufs Neue Gutes tun und Gutes tun und wieder aufs Neue, ja. Wenn die heilige Lehre, wenn der heilige Lehrer, wenn dies leer ist von jeder eigenen Natur und wenn das, was wir heute erleben, von unserem eigenen Karma uns aufgezwungen ist, was ist dann das Karma, das ich erschaffen muss, das mir diese Weisheit, dass mir diese Lehre, diese Lehren, dass mir ein Lama, ein heiliges Wesen an der Stelle erscheint. Dass mir ein Wesen, das mich lehrt, sich mir als heiliges Wesen erscheint. Kann ich in diesem Leben, und ich sage dazu nicht von sich aus, ja, oder nicht für ihn, sondern von mir aus und für mich. Ja. Ist es möglich, in diesem Leben dieses enorme, starke Karma anzusammeln? So viel Heiliges, so viel Gutes in einem Wesen zu sehen? Und kann ich in diesem Leben die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen erlangen? Also der Weg dahin, dass es möglich wird, der Weg dahin ist, dass wir im Alltag, zu Hause, in der Arbeit und wo immer wir gerade sind, dass wir sehen, erkennen, dass es nichts gibt, was aus sich selbst heraus entsteht. Kein noch so nervender Arbeitskollege, Verkehrsteilnehmer, ja, schreiender Ehemann, nerviger Chef, kein anstrengender Nachbar, kein noch so einfaches, aber doch unangenehmes Ereignis kommt ohne unser Zutun. Nichts kommt, dass wir dies nicht verursacht hätten. Und genau das ist der Weg. Und du und ich, wir gehen diesen Weg schon. Wir sind auf diesem Weg schon unterwegs. Und das ist das Schöne, das ist ein segensreiches Wissen. Es gilt es einfach nur zu vermehren und einfach auf jede Situation und auf jedes Ding aufs Neue zu verinnerlichen. Denk da immer wieder drüber nach, was das für ein Glück ist, was das für eine Chance ist, was für Möglichkeiten sich daraus erwachsen. Okay, hier kommt in meinen Notizen das Wort Hausaufgabe. Ich hätte jetzt noch ein bisschen so weiterreden können, jetzt hat es mich rausgebracht. Hausaufgabe, ja, also es gibt eine Hausaufgabe für euch, das heißt, wir sind durch mit unseren 10 Klassen. Was für ein schöner Stoff, was für eine schöne Form, sein Leben zu gestalten. Ja. Die Hausaufgabe, alle Titel der Lektüren auswendig zu lernen. So, und die Lektüren sind an dieser Stelle ja nur 6, weil sie aufgeteilt sind auf die 10 Klassen, ja, die 3 Arten der Zuflucht, der Wunsch nach Erleuchtung, Erklärung von Nirvana, das Objekt, was wir verneinen, das Besondere, ja, das Objekt, das wir verneinen, Gaksha, der Beweis für Leerheit und wer ist Maitreya, oder die Erklärung, wer Maitreya ist. In dem Moment, wo ich diese 6 Titel auswendig lerne und mir die ein bisschen verinnerliche, kommen auch immer wieder diese Informationen der Klassen mit. Und das ist das Schöne am Auswendiglernen von so Überschriften oder wenn man sich bestimmte Dinge merkt, dass man die ja immer in Verbindung bringt mit etwas, was dahinter ein Bild erzeugt. Und was hilft, dieses Bild zu halten und was hilft, dieses Bild überhaupt zu erzeugen, entstehen zu lassen, ist dann die Meditation. Denn wenn ihr immer wieder darüber meditiert, jetzt über die ersten Sätze dieser heutigen Klasse, Nirvana und was wäre wenn oder wie ist es wenn, denkt über diese Beziehungen nach und in dieser Meditationsübung heißt es dann noch, zwischen dem Befriedigen der eigenen Bedürfnisse und denen der anderen. Also wo sind's Bedürfnisse für euch? Wo sind eure Bedürfnisse und was für Bedürfnisse sind es? Und wie stehen sie im Verhältnis zu den Bedürfnissen der anderen, zu euch, zu dem Befriedigen der Bedürfnisse der anderen? Und ich kann mittlerweile sagen, da ist schon ein gewisser Zusammenhang oder ein gewisses Einssein, ja, zwischen dem Befriedigen der eigenen Bedürfnisse und dem der Bedürfnisse der anderen. Mehr dazu gibt's in weiteren Kursen, weil da wird das Ganze noch vertieft, wie das Verhältnis ist mit mir und wer die anderen sind. Und was wir ja schon wissen, die anderen sind ja so, ich mach's jetzt mal, ja, von mir heraus. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen für diese wundervollen Stunden, für diese wundervolle Zeit. Und dann wären wir bei Mandala angelangt. So es denn nicht noch die eine oder andere unaufschiebbare, wichtige Frage gibt. Ich sage das bewusst, dass ihr einfach nachdenkt. Wenn ihr Fragen habt, ja, wisst, dass ihr nicht alles beantwortet bekommen könnt. Ja, auch wir können antworten so gut, wie wir es wissen. Wir können antworten dessen, was wir schon gehört und erfahren haben. Wir können von Wissen antworten. Meine Erfahrung ist, wenn ich es mir erschließe durch Zeit lassen und ein anderes Mal verstehen, ein Verständnis über etwas, was ich heute noch nicht weiß, ein Verständnis mir selbst erarbeitet habe, hält's besser. Und es gibt Dinge, die ich immer wieder hinterfragen muss, weil ich es einfach zu früh gefragt habe, eine Antwort dazu bekommen habe und dann einfach nicht mehr drüber nachdenke, weil ich ja die Antwort habe. Ja, ich denke nicht mehr drüber nach. Deswegen finde ich es, es ist nicht, dass wir, oder dass im Speziellen jetzt ich so drauf Wert lege, immer erst ein bisschen drüber nachdenken. Was nicht heißt, dass ich euch gern alle Fragen beantworte, soweit ich es denn kann. Ja. Ach, und gerade sehe ich noch, dass ich heute der Herr Reinplast bin. So, liebe Ute, möchtest du noch kurz Gehör, oder war das so, dass... Nein? Du musst dich freischalten, wenn...
Okay, ich sag's schnell noch vor dem Mandala. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für diesen wunderbaren Kurs wieder. Und es gibt ja auch Menschen, die ihn abschließen wollen, ganz offiziell. Und dazu hat die Hausaufgabengruppe, dieses Kernteam gesagt, wir werden uns nächste Woche zusammensetzen, um dann in Hilfe am 8., ne, also in 2 Wochen, für alle, die das noch wollen, noch einmal das Hausaufgabenquiz durchgehen. So, mit Frage und Antwort. Also, jeder darf sich vorbereiten und mitmachen.
Ich hätte eine Bitte, weil möglicherweise hast du nicht von allen die E-Mail-Adresse, dass doch. Du mir eine, doch, dann schick doch eine kurze E-Mail an alle, weil heute nicht alle da sind. Ich denke, durch die Vorziehung konnten nicht alle dabei sein. Du könntest dann alle erreichen mit der E-Mail. Ja? Schön. Liebe Kerstin.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die 4 Kontinente. Sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Idam Guru Ratnamandala Kamnirya Tayami. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.